bleib zurück! Mich musst du fürchten, Prime. Eine Dunkelheit zieht herauf.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Ja, das ist in der Tat richtig. Dunkel wird's schon, wenn so ein 50 Meter hoher Transformer vor einem steht und einem erklärt, dass die Welt mal wieder kurz vor der Auslöschung steht.
Es ist der 7. Film der Reihe. Es gibt einen neuen Erzählstrang. Es geht zurück in die 90er, trotzdem mit einigen alten Bekannten. Gilt aber nur für die, die aus Blech, die aus Fleisch und Blut. Die sind neu.
Ja, mit denen wiederum hast du gesprochen, mit Peter Dinklage unter anderem, der Stimme des neuen Oberböse-Bot und mit Produzent Lorenzo Di Bonaventura über Zeltstangen. Auch das interessant.
Ich weiß gar nicht, was daran nicht interessant sein sollte. Interessant ist auch, was du so machst. Du hast nämlich derweil Pornos geguckt und mit Joko Winterscheid die Welt gerettet.
Das trifft's eigentlich ganz gut. Also macht halt jeder das, was er so kann, ne? Lass uns vielleicht trotzdem erstmal loslegen mit Autobots und Decepticons, wobei die Bösen dieses Mal, wie heißen, Terrorcons?
Es gibt Terrorcons, Predacons und Maximals, eine ganze Menge neues Zeug, also zum Auswendiglernen für dich.
Wer seid ihr? Und warum sucht ihr den Schlüssel?
Yo, Donkey Kong, weg von meinen Freunden!
Mirage!
Keine Sorge, hab alles im Griff. Bruder in Gefahr! Bruder in Gefahr!
Ja, da ist durchaus ein bisschen was los im 7. Anlauf von Paramount mit dem digitalisierten Plastikspielzeug von Hasbro weiter Geld zu verdienen. Wir fangen da vielleicht jetzt nicht nochmal ganz vorne bei Henne und Ei an. Also ihr wisst alle zumindest so ungefähr, was Transformers und die Transformers-Filme sind. Also um 1983 rum hat der US-Spielzeugartikelhersteller Hasbro eben so Roboter in Japan entdeckt. So Roboter-Spielzeuge, die sich zu Fahrzeugen umbiegen, umklappen und umfalten ließen. Und dachte sich, ist so eine super Idee, machen wir doch vielleicht einfach den US-Vertrieb dafür. Dann wurde Marvel noch beauftragt, eine Comic-Hintergrundgeschichte dazu zu entwickeln. Also so eine Art Doppel-Franchise aus Comic-Books und eben den Plastik-Spielzeugen in unterschiedlichster Art, Größe, Komplexität und Preisspanne. Mir ist aufgefallen, ich hatte die Dinger tatsächlich auch schon, also in sehr klein zwar. Als ich Kind war, kann ich mich erinnern, so in Matchbox-Autogröße gab es die auch.
So groß war ich ungefähr 1983, ja. Das stimmt.
So groß wie ein Matchbox-Auto. Und daraus konnte man auch schon diese kleinen Roboter falten. Also it goes way back in history. Und dann wirklich einige Jahre später, es war 2007, kam dann überhaupt erst der erste von drei Filmen mit Shia LaBeouf und insgesamt fünf Filmen von Michael Bay, der fünfmal Regie geführt hat. Dann gab es das Spin-off Bumblebee, das war also quasi Film Nummer 6 und ab dieser Woche dann eben Aufstieg der Bestien als insgesamt 7. Transformers-Film.
Falls ihr euch fragt, wo ihr hier heute diese Woche gelandet seid, herzlich willkommen bei Eine Stunde Plastik-Spielzeug-History mit Tom Westerholt, vielen Dank dafür. Dieser 7. jetzt spielt im Jahr 1994 und erinnert tatsächlich sehr an den allerersten, nur ist es dieses Mal nicht Sam Witwicky alias Shia LaBeouf, der per Zufall zu seinem ersten Schrottauto findet, hinter dem sich Autobot Bumblebee befindet, sondern wir haben hier den arbeitslosen Ex-Soldaten Noah, der aus Geldsorgen einen Porsche klaut, hinter dem sich Autobot Mirage befindet und die beiden in ihre Abenteuer starten.
Denn wieder mal sind böse Decepticons, Terrorcons und Predacons genannt, auf dem Weg zur Erde, und zwar um sie komplett zu verschlingen, als Energiequelle für Unicron, einen der Schöpfer der Transformers, ist so eine Art Gottheit, die sich nun mal blöderweise von Planeten ernährt.
Wer tut das nicht?
So, schmeckt ja auch ganz gut. Allerdings fehlt Unicron so eine Art magischer Kristallstab, ohne den er nicht zu voller planetenverschlingender Kraft zurückfinden kann. Und somit ist dieser Kristallstab eben dieses Mal auch das, weswegen sich gute Transformers, also Autobots, und böse Transformers, also Decepticons, Predacons und Terrorcons, gegenseitig die Blechfresse einschlagen.
Ich sage es kein zweites Mal.
Und weil das Ganze ja unfair wäre, einmal gute Autobots gegen dreimal böse Dingstercons, gibt's eben auch noch die Maximals. Das wiederum sind auch gute Alien-Roboter, die seit vielen Jahren auf der Erde diesen Kristallstab beschützen. Das heißt, glaube ich, Transwarp Key oder ja, so ähnlich. Und die verwandeln sich nicht wie alle anderen Transformers in Fahrzeuge, sondern in gigantische Tiere. Einen King Kong, einen großen Gorilla gibt's, ein ebenso großes Nashorn, einen Geparden und einen goldenen Adler.
So, damit ist der Bildschirm, hätte ich beinahe gesagt, die Leinwand einigermaßen voll mit sich zusammen und wieder entknautschendem Blech. Ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt bei einem Transformers-Film die große Überraschung erwartet hätte, schon gar nicht im siebten Film. Vieles davon hatten wir schon mal gesehen. Also diese ganze Magie vom Entfalten und Zusammenfalten fand ich zumindest, die kannst du nicht mehr neu erfinden.
Nee, und das ist, finde ich, auch ein bisschen das Problem dieses Films, der ja das Sequel zu Bumblebee ist, aber das Prequel zu zum Ur-Transformers, und der hat dieses Timeline-Problem, ne?
Ja.
Er ist gefangen in einer Zeitleiste, bei der wir wissen, wie es ausgeht. Also wenn der Film nicht so ausgehen würde, wie er am Ende ausgeht, was bei Gut gegen Böse immer das Problem ist, dann hätten wir das, was danach kommt, alles nicht. Es war also so ein bisschen für mich in einem luftleeren Raum, das Ganze. Was ich mochte, man muss ja mit dem Positiven anfangen.
Haben wir so gelernt.
Haben wir in der Schule so gelernt, haben wir uns nie dran gehalten. Ich fand diese Stimmung zwischen den Menschen, also wir haben ja mit Noah und Elena so ein ungleiches Duo, eher wohnt in Brooklyn, versucht seine Familie durchzubringen,
mit
findet
so
keinen Job.
Puerto-ricanischen Background.
Genau, Anthony Ramos, der mir in The Heights unheimlich gut gefallen hat. Und sie, Elena, die Archäologin oder die angehende Archäologin, die als Praktikantin abgetan wird, die keine Aufstiegschancen hat, weil eine Frau ihr die Aufstiegschancen verbaut. Und die beiden, die sich dann erstmal im Museum, da musste ich sehr nachts im Museum denken, ja, nur dass hier nicht die Tiere zum Leben erwachen, sondern leider die Autobots, zusammenraufen müssen.
Du hast recht, das hat total was von nachts im Museum.
Und also diese menschliche Ebene mochte ich.
Mhm.
Ich fand die beiden auch super, weil dieser Film nicht, das hat mich bei den ersten Transformers-Filmen immer so gestört, dieses Übersexualisierte, ne? Nicht Shia LaBeouf, sondern Megan Fox. Selbst Hailee Steinfeld in Bumblebee war ja irgendwie noch übersexualisiert, ne? Wenn die dann irgendwie in kurzen Hosen.
Das war diese Hotpants-Optik, die Transformers-Filme eigentlich alle hatten.
Und das hat der hier jetzt überhaupt nicht. Der hat auch keine amerikanischen Flaggen im Hintergrund, die dann entweder in China oder auf dem Mond oder sonst wo noch.
Genau,
wehen.
Der Pathos fehlt.
Also man merkt sehr, dass Michael Bay seine Finger nicht mehr im Spiel hat. Auch dieses Zusammenspiel zwischen den Guten, also ne, Mensch, Maschine, Tiermaschine, hat mir auch gut gefallen. Da waren schon so ein paar One-Liner dabei, aber ich dachte halt die ganze Zeit so, ja, aber warum?
Ich habe die ganze Zeit wirklich unmittelbar an Star Wars denken müssen, als ich da im Kino gesessen habe, weil ich versuche, das jetzt irgendwie spoilerfrei hinzukriegen. Wir hatten ja schon gesagt, es gibt so diese Übermacht, diesen Unicron, der so eine Art Transformers-Gottheit ist, die sich halt wirklich von Planeten ernährt. Also das Ding ist so riesengroß, das frisst Planeten. Und das hat aber auch eine Persönlichkeit, wie heißt denn das Wort? Das
Charakter.
Das hat halt auch ein Leben. So, das ist halt ein gigantischer Riesen-Alien und das Teil lebt und hat mich in dem Zusammenhang wirklich an den Imperator aus Star Wars erinnert, zumal es noch einen weiteren Decepticon oder Terrorcon gibt, der hier Scourge heißt.
Scourge, glaube ich. Ich habe es auch falsch ausgesprochen. Peter Dinklage hat mich dann korrigiert im Interview, war ein bisschen peinlich.
Das ist genau der, den Peter Dinklage im Original spricht, Scourge. Und der dient diesem Überwesen wie so eine Art Darth Vader. Also das fand ich so sehr, sehr offensichtlich, woher die Story dieses Mal abgekupfert worden ist. Das ist total klar Star Wars. Und deswegen habe ich dann noch mal ein bisschen gegraben und habe wirklich lachen müssen vorhin, weil ich bin ja nun wirklich kein Star Wars-Fachmensch. Aber es gibt auch bei Star Wars einen Scourge und das ist ein Sith Lord. Und da habe ich mich echt gefragt, ist das jetzt Zufall? Oder also es ist ein bisschen sehr zufälliger Zufall, dass du eine Geschichte hast, die total an Star Wars erinnert, mit diesem Scourge, der aussieht wie Darth Vader. Und dann gab es tatsächlich auch bei Star Wars mal einen Scourge, der ein Sith Lord gewesen ist.
Ich sehe schon ganz Rechtsabteilungen bei Disney und Paramount gerade mit den Knien schlackern.
Genau.
Wir sind da was ganz Großes auf der
Spur. Ich glaube auch, wir haben da was ausgegraben, wir haben da was trüffelschweinmäßig irgendwie aus dem Boden geholt, womit ich Spaß habe bei den Transformers, das ist zum einen dieser legendäre Sound. Ich mag diesen stotternden Metallo-Sound, wenn die sich verwandeln. Ich finde, da haben die Filme immer schon mit punkten können, nicht nur mit der gigantischen Optik, sondern auch mit einem gigantischen Sound. Und ich mag einfach auch, also wann immer Optimus Prime auf dem Bildschirm auftaucht, im Deutschen gesprochen von Rainer Schöne, mit dieser wahnsinnig tiefen Stimme, im Original ist es Peter Cullen. Also das ist so, das mag ich fast noch lieber als die Bilder am ganzen Film, ehrlich gesagt.
Es ist ja schon eine riesengroße CGI-Schlacht, ne? Und da haben sie sich dann auch so ein bisschen, wenn ich sage, ja, warum, ne? Und beziehungsweise dieses ganze Universum würde halt zusammenbrechen, wenn dieser andere, wenn der Film anders ausgehen würde. Da haben sie sich ja irgendwie so selber den roten Teppich ausgerollt, weil sie relativ schnell aus New York weggehen nach Peru. Und wenn der Machu Picchu halt kaputt geht, dann ist das egal. Dann kriegt das auch 1994 keiner mit, weil das noch eine relativ analoge Welt ist, in der wir da unterwegs sind. Von den Bildern her und von den Effekten war das schon natürlich großes Blockbuster-Kino. Ne? Ich habe den auch schön irgendwie mit Popcorn im IMAX gesehen. Der hat auch vom Sound her, das Popcorn ist freiwillig aus der Popcorn-Tüte richtig gesprungen, weil es dem Popcorn zu laut war. Das ist schon fett. Aber ich hatte halt das Problem, also wir haben ja eben mal den Test gemacht, ne? Wenn man keine Ahnung hat, was ein Transformers ist, sitzt du da und verstehst echt nur Auto.
Ja. Ja, ja, genau. Insofern glaube ich, ist das Problem hier kein neues. Franchises, die einfach weiter gemolken werden. Und damit sind wir dann auch schon gleich bei der Zeltstange, beim Tentpole-Thema, worüber du gesprochen hast. Du hast mehr oder weniger den Samstag mit den Transformers-Stars verbracht, also mit Teilen von denen und dann auch leider nur digital, also die alle in New York und du im immerhin sehr sonnigen Kreuzberg.
Das stimmt und ich hatte auch einen ganz kleinen Matchbox-großen Optimus Prime bei mir, den wir, glaube ich, zum vierten oder fünften Film, den mit Patrick Dempsey, bekommen haben, ja, zum Pressetag. Den
habe ich nämlich noch. Ich war enttäuscht damals, dass der vollständig aus Plastik war. Ich dachte, der wäre wenigstens aus Metall.
Tut mir leid, so können Träume hier bei eine Stunde
Plastik.
Mit dem habe ich gespielt, den habe ich noch, ja. Mhm. Und also ich hätte gerne mit dem Regisseur gesprochen, Stephen Caple Jr. Der hat unter anderem Creed 2 gemacht. Der hat kurzfristig absagen müssen, weil er eine Lebensmittelvergiftung hatte. Vielleicht hat er einen falschen Roboter gefrühstückt, man weiß es nicht. Aber ich habe mich sehr auf Peter Dinklage gefreut. Der spricht den Bösewicht Scourge, wie auch immer. Riesenroboter, Darth Vader-like, und er ist aktuell, wie ich im Interview erfahren habe, riesengroßer Berlin-Fan.
Hi Peter, this is Anna from Germany doing National Public Radio. Good to see you.
Hi Anna, how are you? Where are you? Where are you? Berlin?
Berlin, yes. Like everyone.
Love Berlin.
You've recently been here, haven't you?
Yeah, we did we shot the Hunger Games, the latest Hunger Games there. It's great town. I had never been before. It's beautiful.
You've never been to Berlin before? How could that happen?
Not until last fall when we shot that film. Yeah, I don't know why I'd never been. I wish I went when I was younger. It's a fun town.
Talking about Transformers, when you were first offered the part, what was your first reaction to it?
Yes. You know, I had never done, I've done a couple other voices in films. A lot of it's comedies, like more kids movies. But I found them to be so much fun, and you know, to be honest, like just going to a sound a booth nearby your house here in New York City makes things a lot easier in terms of travel and staying, being home with the family. The commitment isn't as long, so that's sort of nice when you want to stay back with your family. But no, the Transformers, it's such a fun, exciting movie franchise, and I'm old enough to remember the animated series from the 80s, and that voice of Optimus Prime just stuck with you, and we were all playing with it, and now my son is playing with the new toys, and it's a fun world. You know, it's big summer blockbuster movie making, and that's, I just remember those big movies when I was a kid growing up, and how excited we were each summer there'd be a couple new ones, and you know, these are just the following in that tradition of getting people into the cinemas, which is, I think, the most important thing, especially since COVID, getting that, you know, that experience back and those big screens and that great sound system is what you need for something like this. And hopefully this will reignite the passion of going to the cinema for the smaller films that also should be playing in the cinemas, you know. One of my favorite films of last year, or the couple years, for the last couple years, is Triangle of Sadness. And I saw that in Berlin, in a great cinema you have there. And that movie is incredible. But I can't imagine seeing that movie for the first time on a small laptop computer, because it's so, what that director does is so beautiful. So hopefully the smaller, less blockbustery movies will be seen as well.
How would you describe Scourge?
Scourge has a chip on his shoulder. How do you describe a robot from a distant planet and the reasons why he's very angry? You know, it can be a mystery, and that can be fun. But what he is a servant to Unicron, which in the power struggle of all of that, sometimes if that can make you a bit more hot under the collar, and the transference of commands to Scourge's, minions can become a little bit more aggressive, because what he's been dealing with Unicron, the abuse from Unicron. So, the abuse gets passed along. And that's what happens with power-hungry robots from distant planets.
You're kind of familiar being the bad guy. What do you like about being the villain?
I'm a bad guy? Oh, the characters I play? What do I like about it?
The character, not you. The characters you play.
Yeah. It's fun. It's fun. You get away with a lot more not having a strong moral compass. Usually the writers tend to give you all the best lines, because it's just, playing a bad guy is often hand in hand with playing someone who's humorous, because they don't care. So they will say what they want to, whenever they want to whoever they want to. And that is entertaining when you're safe as an audience member. You look at all the great villains through movie histories, and it's just so much fun. Like Alan Rickman in the Die Hard movies, and it's a lot of fun.
He's your favorite villain in movie history?
Alan Rickman in Die Hard is my favorite. One of them. He's amazing. Hans Gruber, come on. He's up there for sure. I can think of some others, but I can't right now. The Wicked Witch of the West, incredible, terrifying, give you nightmares. When she's going by on that bicycle in the tornado and it turns into the broom, that's the stuff of nightmares. Hannibal Lecter. Hannibal, now I'm going to keep going. You asked me. Hannibal Lecter. Come on.
It's okay. But I'm always wondering, what does it make kind of with your state of mind, knowing that everybody else in the movie theater gets frightened by you? And maybe you visit them, or your character visits them in their dreams?
Bring it. It's character, people. No, it's fun. I love being scared. And I think it's such an honest reaction to something. It's a lot like comedy. It's either scaring you or it's not. It's either making you laugh or it's not. So it's either working or it's not. And that's so fundamental. And what sort of, as the performer of it, what you really want to get at, to the essence of that. It's fun to be afraid. It's fun to be scared. Safe, but it's fun. Not real life being scared, your life actually being threatened, but in entertainment. In a nightmare way, because nightmares aren't real. So, that you wake up a little bit exhilarated, don't you, from a nightmare? Because it's not real. Watching a scary movie, you're safe. It's not real. So that's fun. That's the fun part of being scared.
You mentioned before you've done a lot of voice work, especially in kids' films. But now giving your voice to bad, mean robot. How challenging is it for you as an actor doing this voice work? And how do you find the right tone?
Well, Steven, our director, really helped me with that, because we you go through a lot of sessions together with what's working and what's not, and then they have to, hear it back in the context of the film itself with the other voices, and then you sort of go back and you redo it based on the that. So I love that, the fine-tuning, the minutiae of voice work, because it's very specific, because it's all you have. And then, you know, just going down, going deep, going all evil with my voice, as low as it can get, which, you know, can require a lot of drinking water. You gotta keep hydrated. But no, it's a lot of fun to change your voice. That's what I love doing as an actor, doing an accent. It's the same thing. It's the being the transforming the way you sound. And my favorite actors have always done that. I remember, if you remember Heath Ledger, the difference between the voice he used in Brokeback Mountain and The Dark Knight, it's just like, it sounds like two completely different people. And that's something, or Daniel Day-Lewis does that with every single, he sounds like it's the voice. So just as much as the physical appearance, the transformation. And I think that's when you're in the doing of just purely a voice, you really get in tune with that more. And it reminds you how important voice is in terms of character development and work performance.
Peter, thank you very much. It was great talking to you. And please come back to Berlin.
Thank you very much. I will, as soon as I can.
Sollen Sie kommen.
Peter Dinklage kommt also bald zurück nach Berlin, nicht um mit mir mit Transformers zu spielen, vermutlich spätestens für die Promotour von Hunger Games.
Ja, für die Urgeschichte, wie alles losging, die allerersten Hungerspiele kommen ins
Gab's
Kino.
Gab es da auch Transformers?
Das ist eine gute Frage. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, unter anderem auch auf den sehr jungen President Snow, der damals noch gar nicht Präsident war. Ich habe den Trailer neulich gesehen. Das könnte interessant werden. Ich wollte noch eine Sache gerne sagen zu Peter Dinklage. Ohne dass das jetzt bitte irgendwie falsch verstanden wird. Aber ich habe das massiv gefeiert, dass Peter Dinklage diesen riesen, gigantogroßen Roboter spricht, also auch noch den bösesten der Bösen. Ich finde nämlich, das ist tatsächlich auch eine Art von Diversität und dass Peter Dinklage mit dem Thema an sich grundsätzlich durchaus in der Lage ist, auch sehr selbstironisch umzugehen, haben wir ja schon gemerkt in Infinity War, im dritten Avengers-Film, wo er diesen riesengroßen Zwerg gespielt hat, die für die Asen in Asgard die ganzen Waffen schmieden. Also quasi als dieser Typ, der dann ja für Thor diesen Ersatz Mjölnir schmiedet. Und also insofern finde ich das einfach eine super coole Besetzung. Mag ihn sowieso total gerne, nicht erst oder nicht nur wegen Game of Thrones, sondern weil er einfach ein super Typ ist. Mit ihm hast du nicht nur gesprochen, haben wir eben schon gesagt, sondern auch mit dem Produzenten und meinen jetzt nicht Michael Bay, also quasi dem Vater des Franchise, sondern wir meinen Lorenzo Di Bonaventura, der die Filme bis jetzt produziert, der ein ziemliches Schwergewicht in Hollywood ist, nicht nur wegen der Transformers-Reihe, sondern auch G.I. Joe gemacht hat, Salt mit Angelina Jolie oder das Rentner-Action-Franchise Red, wer sich daran erinnert. Also große Filme, aber auch ein paar Flops waren durchaus schon dabei, wie Deepwater Horizon mit Mark Wahlberg von Peter Berg, der Film. Wofür steht Die Buenaventura für dich?
Eben für dieses laute, patriotische Action-Kino, was hier ja wirklich angenehm zurückgefahren ist. Aus Produzentensicht ist er, naja, böse gesagt, das blasse Gesicht hinter Transformers, ne? Michael Bay verbinden die meisten damit. Aber der hat wirklich 16 Jahre Franchise-Geschichte auf dem Buckel. Und deswegen wollte ich von ihm auch erstmal wissen, was für ihn als Produzent die Herausforderung ist, ein Franchise 16 Jahre am Leben zu halten und dann auch zu versuchen, immer wieder neu zu erfinden.
Trying to make it feel new. And unexpected, there's certain things that an audience is now expecting from a Transformers movie, so you have to give that, but you also I think you owe the audience a fresh experience, which means coming up with new characters in this case, having different things go on in the movie that we haven't repeated ourselves, if you would.
Can you talk a little bit about the approach to the story and the new characters? What did you have in mind?
It was a very clear experience from Bumblebee, actually. Bumblebee, the emotion of it, you know, we made that movie with the express hope that we could tell an intimate story with a Transformer, which I think we succeeded at. But some of the fans were like, where's the big crazy action, you know? And so we set out in this to both create some intimacy with the characters, but also to come up more the bigger spectacle of the earlier movies. So the result of that was we came up with three character arcs, which that's not what we've done before. And most significantly, we never had a character arc for a robot. So doing it for Optimus, creating a different experience with Optimus, and you know, it was a big deal. And then also Anthony and Dominique both have their character arcs, but specifically Anthony's and Optimus's, because they are not in sync. It's part of the story of the movie that how do we get everybody working together? And so I think that was a very satisfying conclusion to their arcs.
What would you say is the core of the story, the heart of the story?
The heart of the story is, you know, we don't make these movies to be message movies, but there is a bit of a message in here, which is we're all not doing it very well, getting along culture to culture and country to country and person to person. So the result is that we're really doing something that is about people learning to trust others, and by doing so, succeeding.
You mentioned in your first answer that it's a challenge and that you have to surprise the audience. From a producer level, what is the risk of a franchise? Like, everything changed looking back 16 years ago to today, and not only filmmaking and technology, but also the wishes of the audience.
Well, I think that's true with almost any film is when you start making a film, it doesn't come out until 2 years later. And has the audience changed on you? You know, I think there's certain things that will never change. For instance, I think themes like honor, virtue, love, I think that's universal, and I think it will never change. And so, you know, what is embedded really in the whole concept of Transformers is camaraderie and trust and honor. So in that respect, I think the audience, we're right along with the audience in the sense of whatever our view today is of those values, it will reflect them because we're moving along with the audience. Where it gets really tricky, I think, is, and I think we have the original inventor of Transformers to thank, is that there is a really simple concept. And at the heart of all this is that, you know, the thing you own, a car, is actually a sentient being. And there's some wish fulfillment in that I can't describe, but it's clearly wish fulfillment. And, you know, I have friends right now who have younger children and, you know, they go into a toy store and they go right to Transformers. They don't, you know, and they call me up and they laugh. They're like, you know, we were just walking through and you know, Bob went right over to the Transformers. And there is something which I can't describe, but which we're very thankful for, that his imagination has driven our imagination.
What are the risks for you as a producer to install six Transformers movie, even budget wise? Like, I don't know how the situation in the States is, but in Europe, everybody's still not back at the cinemas as before COVID.
Well, and that's the part you can't anticipate. You don't know what that's going to be. I think that is always the, you know, is the audience going to show up? And right now, the audience feels to me like in the United States, the audience is almost there back, but it's still a little... comes and goes a little bit, you know, you feel like, oh, it's there almost, you know, and so it's something you can't control. So it's something I actually don't really think a lot about because I know I can't control it. I think what is true is that society has its own pace and it has its own taste. And I've worked on movies in the past where you made a movie, you tested the movie, the audience loved it, but your release schedule wasn't for another, you know, 8 months, a year. And all of a sudden, something's changed. You can't put your finger on it, but you know it because you now go in and you screen the movie and it's completely different audience reaction, which I guess is the sum of experience, right? In this case, we have been lucky that it just is a fascination for people. And also, I know it's it's the kind of thing that allows for the spectacle that I think we crave from cinema. You know, it's the one thing I think really that's consistent in the United States in the box office, and I think internationally as well, is spectacle continues to draw people to the theaters. It's the thing that seems to be the consistency. So I didn't come up with that. Thankfully, it happened, you know, and thankfully I'm involved with something that brings that to the table.
But with all these spectacle movies, there's the talk about the end of cinema as we know it for the last few years. How do you look into the future?
I mean, I wish I had. I guess I would say a few things. One is, thankfully, streaming has not figured out how to make very good movies. So that's kept us going, because their movies just aren't that satisfying so far. I do think the communal experience, as much as everybody, a lot of people have spent a lot of money and built their home cinema and all that, the communal experience, you can't replicate at home, no matter what you want to do. And there is something really satisfying sitting in an audience and everybody's laughing. I think it is a higher level of pleasure. So I think, and you know, going out at night, there's only so many activities. So I think we're going to hang in there. Hopefully the audience is going to want us to make more of the, I'll say, the movies that we did in the 90s, you know, which challenged, you know, which had content which was really designed to make you think about something or to reveal something that is, I'll say, more profound. But, you know, I'm just thankful that they continue to want to see an adventure story, something that captivates them and takes them away.
Thank you. It was great talking to you.
Very nice to talk to you too.
Ne, diese Spektakelfilme oder Abenteuerfilme, die sind ja in der Branche auch bekannt als Tentpole-Filme, als wirklich Zeltstange, weil die quasi über allem kleben im Sommer, weil ja ein Tentpole-Film nach dem anderen kommt.
Genau, und weil die im Endeffekt wird zumindest immer auch wieder so ein bisschen als Legitimation für solche Blockbuster genannt, die ganze Branche am Laufen halten. Es ist ja seit langem ein Argument, dass durch die großen Blockbuster es sich die Branche halt auch erlauben kann, hin und wieder mal, also auch die großen Studios, Filme zu machen, die vielleicht eher unter Arthouse fallen würden. Also quasi die Kuh, die Milch gibt, finanziert das Schaf, das keine Wolle hat.
Ja, und die Kuh, die hier Milch gibt, nämlich Transformers Aufstieg der Bestien, ist ab Donnerstag im Kino.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Anna.
Tom.
Ich höre ja manchmal fremd.
Bitte was?
Also ich höre dann manchmal auch noch so ein paar andere Podcasts. Oder ich höre da zumindest mal rein, weil ich wissen will, was machen die anderen eigentlich so. Und seit kurzem gibt's zum Beispiel einen neuen Podcast von Joko Winterscheid und Sophie Passmann. Der heißt Sunset Club.
Ah, noch so ein hochwichtiger Promi-Lama-Podcast, bei dem sich die Anwesenden über ihren mega-exklusiven Alltagsscheiß unterhalten. Hauptsache, die Kasse klingelt.
Ganz genau sowas, ja. Die Nummer läuft ja für einige Influencer und A-F-Promis nach wie vor auch sehr gut. Also ich höre da so rein und dann wurde es doch irgendwie interessant, weil Joko Sophie etwas über eine neue Amazon Prime-Serie erzählt hat, die er gemacht hat und die jetzt rauskommt. The World's Most Dangerous Show.
Ich hatte die Gelegenheit, etwas für Prime Video zu machen, und also für Amazon, und hatte, sag ich mal, eine Carte Blanche. Und die Carte Blanche war aber so ausgestellt, dass man, glaube ich, auf Seiten Prime Video oder Amazon gedacht hat, das wird irgendeine witzige Show sein, die er da machen will. Und ich dachte mir so, nee, ich glaube, wenn ich so, und das ist ja der Vorteil internationaler Distribution und Co., wenn ich so einen Slot bekomme, dann hätte ich Lust, was zu machen, was mich wirklich privat beschäftigt, und zwar so einen Status quo des Planeten einzuholen. Wie, how fucked are we, so ein bisschen. Das klingt so doof, aber ich habe die Welt bereist und habe mich mit Menschen getroffen, von denen ich wissen wollte, wie sie die Situation einschätzen, wie es unserem Planeten geht.
Und da habe ich dann gedacht, als ich das so höre, besorge ich mir doch vielleicht mal ein paar Screener und gucke da mal rein. Vielleicht ist das alles ja gar nicht schlecht. Zwei Folgen habe ich dann gekriegt zum Vorabgucken und gleich am Anfang gedacht, what the fuck?
So schlecht, so gut, so absurd, so spann mich nicht länger auf der Folter, auf ja? Die Folter, so was?
So unerwartet vielleicht. Also wir sehen in der ersten Minute Bilder von der Erde, Sturmfluten, Waldbrände, Katastrophen, Menschen auf der Flucht, Dürre, Hungersnot, also kurz alle Facetten und Konsequenzen der Klimakrise. Und dazu gibt's dann so eine Off-Stimme.
Dieses Mal geht es um mehr als nur den Weltmeister. Amazon Prime Video präsentiert Joko Winterscheid. In der größten Herausforderung seines Lebens.
Ach du Kacke, eine Show über die Klimakrise, aber verpackt wie Duell um die Welt oder wie höher, schneller, weiter und krasse Umweltstunts?
Genau das habe ich zumindest nach dieser ersten Minute erwartet. Also wirklich Joko Winterscheid verkleidet als Fieberthermometer, wie er mit Anlauf ins Arschloch der Erde springt, um zu gucken, ob der Planet vielleicht ein bisschen Temperatur hat. Ich war kurz davor, das direkt wieder auszumachen, weil das so nach Krawall gleich am Anfang aussieht. Und dann ist aber interessanterweise das hier passiert. Diese ganzen Actionbilder reißen ab. Joko sitzt dann da plötzlich auf dem Sessel und sagt:
Ja, so oder so ähnlich stellen Sie sich wahrscheinlich meine neue Show hier auf Prime Video vor, oder? Hat sich Amazon sicherlich auch gedacht, als sie mich anriefen und gesagt haben: Ja, pass auf, wir vertrauen dir, wir vertrauen auch deinem Team. Mach, worauf du immer schon Bock hattest. Hauptsache, es knallt. Oha, ich kann machen, was ich will. Was ich will? Was ich will.
Das fand ich dann ehrlich gesagt ganz cool. Also kurz mal klar zu machen, das hier ist jetzt nicht Joko und Klaas gegen ProSieben oder Duell um die Welt oder irgendwas mit Kotzen, Bungee springen oder Mund zunähen. Das hier soll wirklich eine Experten-Doku werden über Klimakrise, Umweltkatastrophen, unsere Rolle als Menschen in all dem, also was jeder Einzelne tun kann und was die großen Entscheider dieses Planeten tun müssen, damit es vielleicht am Ende doch kein Armageddon gibt.
Hältst denn, was es da am Anfang verspricht?
Ich konnte ja, wie gesagt, jetzt nur die ersten zwei Folgen gucken und habe ein bisschen das Gefühl, dass sie sich möglicherweise übernommen haben, und zwar quantitativ. Also ich habe mich da an was erinnert beim Gucken, was Joko auch im Podcast Sunset Club zu Sophie Passmann gesagt hat.
Was ist in Afrika los? Wie sehr leiden die schon darunter, dass das Klima sich da viel, viel intensiver schon verändert hat als hier, weil es da immer schon extremer gewesen ist? Was bedeutet das aber, wenn man das dann mal mit jemandem bespricht, der wirklich auch einen Plan davon hat, was denn so die Maßnahmen sind, die irgendwie getroffen werden müssen, damit es zum Beispiel in Afrika nicht noch viel schlimmer wird, als es eh schon ist? Was sind aber auch die Maßnahmen, die sich so am Horizont ankündigen, von denen man aber gar nicht so viel Ahnung hat, wo man einfach mal ganz frei mit jemandem drüber spricht, der sich um genau solche sehr visionären Technologien und so bemüht und von grünem Wachstum bis hin zu der Situation, dass wir das vielleicht auch gar nicht irgendwie realisieren können und den Planeten gar nicht mehr retten können, ist da irgendwie alles drin. Und es war ein sehr intensives Projekt und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das angenommen werden wird.
Also wir zwei beiden fahren ja morgen auf einen sehr spannenden Termin raus nach Brandenburg zu einem nachhaltigen, syntropischen Landwirtschaftsbetrieb, über den es auch eine Serie geben wird. Das hört ihr dann nächste Woche bei uns. Die beschäftigen sich in der Serie ausschließlich mit nachhaltiger Landwirtschaft und Agrartechnik. Das finde ich im Vergleich besser. Da habe ich nämlich mega viel gelernt.
Auf den Ausflug morgen, da freue ich mich auch schon wie Bolle und mir geht's ähnlich wie dir, was das Lernen da angeht. Heißt also, im Gegensatz dazu werden hier in Jokos neuer Umweltserie zu viele Themen gleichzeitig angesprochen, wenn ich dich richtig verstehe.
Da hatte ich zumindest das Gefühl, genau. Da geht's halt irgendwie um alle Klimathemen so ein bisschen und deshalb aber auch um keins so richtig, weil sie alle, denke ich zumindest, irgendwie nur angerissen werden. Da gibt's in Folge 1 zum Beispiel ein Interview mit Bill Gates. Meine, kriegt den mal für ein Interview, der wohl wirklich sehr viel von seinem vielen Geld in regenerative Prozesse und Techniken steckt. Aber dieses Interview mit Joko und ihm ist dann halt 3 Minuten lang und Gates sagt nichts, was ich nicht schon gewusst hätte, weil es dann irgendwie schnell weitergehen muss und er dann wirklich eigentlich nur sagt, Innovation in regenerativer Technik und Energie ist wichtig. Und ich sitze dann so da und denke, ach was, also so viel wusste ich auch schon.
Aber bist du jetzt abgeschreckt oder guckst du weiter?
Ich werde es schon noch weiter gucken. Das konnte ja bisher nur ein erster Eindruck sein nach 2 Folgen. The World's Most Dangerous Show. Der Ansatz, glaube ich schon, ist sicher nobel. Also ich glaube, Joko, dass er da wirklich mit seiner Reichweite, die er ja unbestritten hat, was tun will gegen die Klimakrise, dass er da auch irgendwie aufklären will. Ich befürchte nur, dass die gute Idee vielleicht doch einer so ein bisschen zu schnell geschnittenen Pro-7-Machart zum Opfer gefallen sein könnte, die dann eventuell schön dynamisch aussieht, aber der halt einfach die inhaltliche Tiefe fehlt. Ab Mittwoch, also dieser Woche Mittwoch, 7. Juni, könnt ihr selber gucken auf Prime Video. Dann wisst ihr mehr oder eben auch nicht.
Ja, und wenn eben nicht, dann könnt ihr es auch skippen und stattdessen weiter zappen zu Wow oder Sky oder wie auch immer ihr dazu sagt. Denn die Macher von Euphoria, die haben seit gestern was Neues am Start.
The Idol ist wieder eine HBO-Serie, deswegen ist die da auch gelandet auf Wow beziehungsweise Sky und wieder auch mal prominent besetzt, diesmal mit Lily Rose Depp und mit The Weeknd. Lief in Cannes, also die ersten beiden Folgen und seit Montag jetzt auf Sky beziehungsweise Wow TV ist die erste Folge. Kommt dann wöchentlich, vermute ich mal, eine neue dazu. Ja. Du hast dir den Wecker gestellt und gestern eben diese erste Folge geguckt, Anna. Die Serie wird sehr gehypt. Ich meine, klar, es sind die Macher von Euphoria. Möglicherweise reicht das, aber gibt es noch andere Gründe?
Also es sind die Macher von Euphoria, ne? Das reicht erstmal für den kleinen Hype. Dann ist es eben noch die Tochter von Johnny Depp, Lily Rose Depp, die sich hier tatsächlich recht freizügig zeigt. Das reicht dann auch etwas für den größeren Hype und es wird explizit krass und over the top, also vor allem was Sex und Drogenkonsum angeht. Da wären wir bei Euphoria. Lily Rose Depp ist in der einen und The Weeknd in der anderen Hauptrolle. I'm telling you right now, these people in here are gauging whether or not you still got it.
I just wonder about the strippers. They're kind of out-femming her with the flips and the dips and the...
Lily Rose Depp spielt na, so eine Art, ich denke mal, es geht dann doch in Richtung Anti-Heldin. Ich habe ja erst die erste Folge gesehen. Sie spielt Jocelyn, eine erfolgreiche Sängerin, die von ihrem Team so zusammengehalten wird, die allerdings einen Nervenzusammenbruch hat, die Tour absagen will und dann den zwielichtigen Nachtclubbesitzer Tedros kennenlernt, der eben von The Weeknd gespielt wird. Und es geht, du ahnst es, damit gehen die so ein bisschen hausieren um Machtmissbrauch in der Musikindustrie, um toxische Beziehungen und aber auch um weibliche Selbstbestimmung.
Frage, die ich mir stelle, ist, was sagt die Frau Wollner dazu?
Ja, so ein bisschen believe the hype or not, ne? Die Serie lief zwar mit den ersten beiden Folgen in Cannes und ja, es gab dort auch Standing Ovations, aber in Cannes wird immer gestanden, das wissen wir. Die Serie ist tatsächlich von vielen zerrissen worden. Also es gibt auf Rotten Tomatoes jetzt schon richtig miese Bewertungen. Düster, vulgär, ekelhaft sind da Begriffe, die immer wieder auftauchen. Die erste Folge, die ich jetzt gesehen habe, ist schon sehr insiderig Musikindustrie, also diese ganzen StrippenzieherInnen im Hintergrund, das Team, was um sie rum versucht, Skandale zu provozieren, Skandale abzuwenden. Es ist in der ersten Folge ein Foto aufgetaucht von ihr kurz nach einem Blowjob mit Spermaspuren im Gesicht. Da wird natürlich versucht, ihr Image zu retten mit einem PR-Stunt. Sie wehrt sich, das fand ich sehr spannend, gegen den Intimacy-Coach, weil der ihr verbieten will, mehr Haut beim Fotoshooting zu zeigen, als vertraglich vereinbart ist.
Das wäre so eine Szene eigentlich, wo dann so jemand hochguckt und keiner lacht und dann fragt man so, too soon?
Ja, so ein bisschen, also gerade mit dieser aktuellen Rammstein-Debatte ist das natürlich interessant. Aber natürlich ist es ein dramatisierter Einblick in die Musikindustrie. Ich finde es nach der ersten Folge tatsächlich noch ein bisschen zu ausgestellt, sexualisiert. Lily Rose Depp ist fast die ganze Zeit nackt. Du bist heute Morgen reingekommen ins Büro und es lief gerade eine Masturbationsszene mit ihr.
Das war auch ein schöner Moment.
War ein schöner Moment, dich Montagmorgen so zu begrüßen. Also mir fehlt da noch so ein bisschen der Meta-Überbau. Ich hoffe noch, dass der kommt, denn sonst waren es zwar die Macher von Euphoria, aber keine Serie vom Kaliber von Euphoria.
Ja, wenn es provokant ist, nur um provokativ zu sein, dann kann es schwierig werden. Ihr könnt da das jetzt auch mitverfolgen, mit uns gerne. The Idol ist bisher noch nicht so der Skandal wie Euphoria, deutet sich aber ein bisschen an, dass es zumindest ganz klar in die Richtung zielen soll. Vielleicht, weiß ich nicht, haben die Macher auch gedacht, Euphoria gibt's ja schon, wenn wir da jetzt nicht noch einen draufsetzen, dann bleiben wir unter unserem eigenen Maßstab.
Ja, aber oder? Zu provozieren, um des Provozieren Willens, finde ich dann irgendwie immer schwierig.
Finde ich auch blöd. Wir werden das beobachten, mal gucken, ähnlich wie die neue Serie von Joko, so ein bisschen Folge für Folge. Vielleicht täuscht auch der erste Eindruck und da wird was ganz Tolles, ganz Deepes draus. Wir werden das gerne mit euch zusammen im Auge behalten. Anfangs hattest du mir so ein bisschen Pornokonsum unterstellt, weil ich gesagt hatte, ich habe da was gesehen in der Arte-Mediathek. Jetzt habe ich gerade auf die Uhr geguckt und gedacht, so ein bisschen Zeit haben wir eigentlich noch. Also ich könnte das noch kurz erzählen. Es ist so ein bisschen etwas aus unserer noch nicht verjingelten Rubrik Schön von hinten. Ich wollte ja immer noch, dass wir dafür einen Jingle kriegen für unsere Rubrik. Schön von hinten. Also einfach so ein paar Tipps aus den Mediatheken, die nicht gleich auf der Startseite zu finden sind. Frau Wollner guckt irritiert.
Ich gucke etwas irritiert, was das jetzt im Zusammenhang mit Pornos zu tun hat. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was jetzt kommt.
Ich habe auch ein klein bisschen gedacht, okay, jetzt in dem Fall ist es ein bisschen sehr mit der, also Wortspiel mit der Brechstange. Ist aber gar nicht so gemeint, weil schön von hinten soll ja einfach nur bedeuten, dass wir manchmal auch für euch den einen oder anderen schönen Tipp auf den hinteren Seiten der Mediatheken finden. Also nicht das, was nur vorne immer auf der Startseite ist, was sowieso jeder von euch schon selbst sieht, wenn er die ein oder andere Mediathek aufruft, sondern halt das, was einfach ein bisschen weiter hinten zu finden ist. Und da habe ich rumgeblättert und in der Arte-Mediathek eine Doku gefunden, die heißt Artem und Eva. Die ist komplett auf Russisch, gibt's mit deutschen Untertiteln, aber nicht synchronisiert, fand ich in dem Zusammenhang aber gar nicht schlimm, weil ich die Geschichte einigermaßen faszinierend fand. Es geht um ein sehr junges russisches Pärchen, eben Artem und Eva. Die sind beide vielleicht gerade mal Anfang 20 und haben, wie das ja nun sehr viele Paare schon erlebt haben, irgendwann mal angefangen, so Privatpornos zu drehen und die dann auch irgendwann hochzuladen auf Portalen, und zwar auf diesen Bezahlportalen, weil die damit einfach Geld verdienen wollten. Und dann passiert was ganz Interessantes, was ich so noch nicht kannte. Es entwickelt sich eine Dynamik in diesem Paar, weil Artem, also der junge Mann, derjenige ist, dem das nach sehr kurzer Zeit schon sehr heikel wird. Die beiden werden auch so ein sehr gehyptes, junges, neues Amateur-Pornopaar. Die kriegen wahnsinnig viele Klicks, die verdienen auch irre viel Geld. Aber er ist in diesem Fall derjenige, dem das Ganze sehr schnell über den Kopf wächst und der auch seiner Freundin, also Eva, versucht, das eher so wieder auszureden und immer sagt, okay, ey, wir wollten das eigentlich nur als Hobby machen und jetzt, das wird alles so groß, weil parallel sie diejenige ist, die auch für irgendwelche Pornopreise nominiert wird und dann nach L.A. fliegen soll, um sich da irgendeinen Pornopreis abzuholen. Und interessant insofern, als dass es so ein bisschen so ein Rollentausch ist. Nicht klassischerweise der Mann, der das Ganze sehr toxisch männlich vorantreibt und vielleicht auch seine Partnerin in die Rolle reindrängt, sich zu exhibitionieren und sich zu zeigen, sondern hier, wie gesagt, genau andersrum. Sie, die junge Frau, will ab diesem Zeitpunkt absoluter Pornostar werden. Und was das für eine Auswirkung auf deren Beziehung hat, also eine Beziehung zweier Menschen, die echt noch sehr jung sind, fand ich hier toll gezeigt, toll aufgearbeitet.
Film oder Serie?
Ist ein Film.
Okay.
Ist ein Doku-Film, geht, glaube ich, eine knappe Stunde, 56 Minuten, findet ihr in der Arte-Mediathek, Artem und Eva, und hat eine, wenn auch teilweise wirklich bedrückende und regelrecht traurig machende, aber doch eine sehr faszinierende Dynamik, die sich da entwickelt, und wie die ganze Geschichte ausgeht, könnt ihr selber sehen, auch wenn das Ganze vielleicht nicht mehr so wahnsinnig überraschend sein sollte.
Ja, und passend zum Thema, warum liegt hier eigentlich Stroh?
So.
Ziehen du und ich morgen unsere Gummistiefel an und fahren raus aufs Land.
Unbedingt.
Nach Briesen auf den Bauernhof Gut und
Bösel.
Bösel.
Gut und Bösel. Den Bauernhof von Benedikt Bösel, der diesen Hof vor einigen Jahren von seinen Eltern unternommen hat. Ganz spannende Geschichte auch. Der Typ ist ehemaliger Investmentbanker gewesen, hat dann nach dem Bankencrash seinen Job in Frankfurt an der Börse an den Nagel gehängt und ist auf den elterlichen Hof nach Brandenburg gegangen und versucht dort seitdem wirklich komplett nachhaltige, syntropische Agrarwirtschaft zu betreiben. Ist eine Serie, die nächste Woche rauskommt auf Disney
Farm
Plus.
Rebellion.
Genau, Farm Rebellion. Und Anna und ich haben die Chance, da morgen hinzufahren, uns diesen Hof anzugucken und mit Benedikt zu reden. Das ist für mich bisher ist das, wir haben ja noch Juni, ich möchte sagen, es ist vielleicht das Highlight des ersten Halbjahres.
Ja, und passend zum Thema, warum liegt hier eigentlich Stroh, treffe ich dann am Freitag noch Chris Hemsworth.
Bam! Die Frau Wollner teilt hier eine Schelle aus. Ja, gut.
Und was wir sonst noch machen nächste Woche, wissen wir noch nicht. Heu einfahren.
Genau, ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt natürlich krampfhaft in dieser 2/3 Sekunden Zeit, die mir nur blieb, versucht, wie ich The Flash und wie ich den neuen Wes Anderson-Film Asteroid City noch irgendwie in Verbindung mit Stroh bringen kann.
Bei Ezra Miller auch ein spannendes Thema.
Ezra Miller auch ein spannendes Thema, gut. Vielleicht biegen wir an dieser Stelle einfach ab, liebe Anna, bevor wir uns vollständig um Kopf und Kragen reden.
Ist vielleicht besser so.
Ihr habt ja ein bisschen was zu tun bis nächsten Dienstag. Anna und ich sind morgen für euch auf dem Bauernhof. doof, das erzählen wir euch nächste Woche. Macht ihr es bitte gut bis dahin. Kriegt keinen Heuschnupfen. Passt auf euch auf, macht keinen Quatsch. Guckt bitte, 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 bitte nichts, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache es flimmert. Da ist mir jetzt nichts Dummes mit. Genau. Es geht nicht. Nee, das passt. Hast du mal? Hast du einen?
Hauptsache es glimmert?
Nee.
Glimmt Stroh. Ach, Hauptsache. Ach komm. Oh, den Sack zu für heute.
Den Strohsack.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.